gut aufwärmen, auf die Stimme gut achten und auch daran denken, dass es nicht die Sprechwerkzeuge, nicht nur der Mund, die Zunge, Kiefer und die Zähne sind,
ja,
sondern auch der Hals, der Brustkorb, die Schultern. Also einfach auch die Schultern aufdehnen nach hinten vor dem Sprechen und eine aufrechte Haltung einnehmen. Weil wenn die Atmung abgeknickt ist, dann passiert es eben auch, dass wir zu wenig Luft haben. Und viele pressen dann auch die Stimme über den Kehlkopf drüber.
Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft.
Herzlich willkommen bei Buchstaben und Business. Schön, dass du wieder dabei bist oder dass du vielleicht auch zum ersten Mal dabei bist. Der Podcast hat ja eine längere Pause gemacht, jetzt geht's aber wieder richtig los, denn es gibt allerhand zu sagen, Stichwort künstliche Intelligenz und wie sie die Wirtschaft im Allgemeinen und die Kreativwirtschaft im Besonderen beeinflussen wird. Heute bleiben wir aber sehr, sehr menschlich und ich habe mir dafür auch einen echten Gast aus Fleisch und Blut ins Studio geholt. Herzlich willkommen, Moderatorin, Sprecherin und Auftrittscoach Silvia Geich.
Hallo, lieber Stefan, danke für die Einladung.
Ja, freue mich sehr, dass wir in dieser Konstellation einmal uns gegenüber sitzen. Wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, also von diversen Moderationen, früher, wie du das noch auf der Bühne gemacht hast. Und jetzt machen wir seit ziemlich genau 4 Jahren, also jetzt, das heißt Juli 2025, einen gemeinsamen Podcast, nämlich Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Da bist du in einer dir sehr vertrauten und bekannten Rolle, nämlich in der Rolle der Moderatorin.
Genau.
Ja, ich bin in einer mittlerweile auch nicht ganz unvertrauten Rolle, aber doch auch neuen Rolle, nämlich in der Rolle des Aufnahmeleiters, des Mixing- und Mastering-Engineers. Und jetzt haben wir die Rollen einmal ein bisschen getauscht. Jetzt bist du in der Rolle der Interviewten. Wie geht's dir damit?
Ja, da haben wir mal alles durcheinander gewürfelt, gell?
So ist es, ja.
Du, mir geht's super, weil du einfach ein ganz toller Interviewpartner bzw. Interviewer bist, wo man sich einfach wohlfühlt. Das ist einmal ganz wichtig. Und gleichzeitig, lieber Stefan, verstehe ich jetzt unsere Podcast-Gäste beim Podcast Dein Leben, Deine Persönlichkeit viel, viel besser, weil ich jetzt genau in der gleichen Situation und Position bin wie Sie. Und da macht man sich wirklich Gedanken.
Ja.
Erzähle ich wohl was Gescheites? Bringe ich es gut auf den Punkt? Ist es wohl was Interessantes, was ich sage? Also ich kann all diese Gedanken, die meine Gäste sonst haben, jetzt noch besser nachvollziehen. Also so ein Perspektivenwechsel, der tut gut zwischendurch.
Perspektivenwechsel tut gut auf jeden Fall. Ich nehme es aber an, dass du nicht übertrieben nervös bist.
Na. Da muss ich euch enttäuschen. Ja. Nein, es ist ganz gechillt.
Du bist natürlich auch wie immer bestens vorbereitet. Also die Art der Vorbereitung und der Interviewführung, da durfte ich mir von dir ja einiges abschauen in den letzten 4 Jahren und habe auch wirklich viel gelernt von dir. Nämlich die Art und Weise, wie du Interviews führst und wie du das entwickelst, das Gespräch.
Was hast du da genau dir abgeschaut? Das würde mich jetzt interessieren.
Erstens einmal, was ich mir wirklich abgeschaut habe, war deine minutiösen Interviewleitfäden.
Okay.
Also du hast da wirklich auf jede Eventualität geachtet und wie du anknüpfen könntest, dass es dann im echten Interview ein bisschen anders kommt, das ist völlig normal. Aber der Interviewleitfaden, der sorgt einfach dafür, dass du halt buchstäblich auch den Faden nicht verlierst als Interviewpartnerin. Also ich habe das jetzt bei, knapp 100 Folgen, glaube ich, mittlerweile.
Ja, ich glaube, wir haben schon fast, gell? Müssen wir feiern, gell?
Ja, müssen wir feiern. Also ich glaube, 88, 89 oder so sind wir jetzt. Und ich habe das nicht wirklich erlebt, dass du einmal den Faden verloren hast. Also das war vielleicht ein, zweimal, wo du einfach dann von vorn angefangen hast. Aber du bist da einfach so fokussiert. Und das ist etwas, was ich mir auch abgeschaut habe. Einfach auch seine Gedanken ein bisschen zu ordnen und sie dann erst zum Mond zu schicken.
Das freut mich sehr, dass das so bei dir angekommen ist und das kann ich auch jedem empfehlen, egal ob er ein Interview führt, einen Vortrag hält oder einen Workshop leitet, eine Moderation macht oder eine Festrede, dass du eine Vorbereitung für dich hast. Manch einer macht's nur mit Stichworten, manch einer wirklich wortwörtlich niedergeschrieben. Aber je besser du vorbereitet und auf dieses Thema eingearbeitet bist, desto größer ist dann auch dein Spielraum für Spontanes, für Improvisationen. Du fühlst dich dann einfach sicherer damit.
Ja.
Und es kann eben nie was schiefgehen, weil du hast immer deinen Leitfaden, der dir Sicherheit gibt, wo du wieder hin zurückkehren kannst.
Ja, das kann man sicherlich sich sehr gut abschauen auch von dir. Mein Handwerk ist mein Mundwerk. Das kann man auf deiner Homepage lesen. Und das passt ja eigentlich wunderbar zu diesem Podcast, denn hier geht es ja auch um Sprache als Handwerk, beziehungsweise in deinem Fall als Mundwerk. Wie war das bei dir eigentlich? Wie war dein Start in dieses Sprachbuchstaben-Business?
Sehr früh in der Tat. Ich war immer schon von der Volksschule weg Klassensprecherin, dann später Schulsprecherin, habe bei Redewettbewerben teilgenommen, bin von meinen Lehrern als Königin der Ausreden bezeichnet worden, wenn es um nicht gemachte Hausaufgaben gegangen ist.
Okay.
Sie haben es mir immer deswegen nachgesehen, weil sie gesagt haben, die Ausrede ist so genial. Ich weiß zwar, sie ist total erstunken und erlogen, aber sie ist so lustig, sie haben mir einfach nicht böse sein können. Und den absoluten Aha-Moment habe ich dann bei meinem ersten Job gehabt. Nach der Matura haben meine Eltern gesagt, so, Silvia, jetzt solltest du mal was arbeiten gehen. Also ich wollte eigentlich einmal ein Jahr Auszeit machen, was die lange, anstrengende Schulzeit, aber nein, der Plan ist nicht aufgegangen. Und dann könnt ihr euch die Situation so vorstellen. Die 19-jährige Silvia sitzt mit einem flotten Hosenanzug in der Raiffeisenbank in Volzberg. Ganz eine tolle Bank, ganz liebe Kollegen, möchte ich gleich vorweg schicken. Und hat ihr erstes Bewerbungsgespräch. Ja, und neben ihr sind noch 17 weitere Mitbewerber. Die anderen alle von der HAK, die ja total auf das ausgebildet werden. Und ich von der HLW auch natürlich diverse Fähigkeiten mitgebracht. Aber es waren immer HAK-Schüler, waren immer bevorzugt damals halt. Mhm. Ja, und auf alle Fälle war ich die Einzige, die in den relevanten Fächern Mathematik und Rechnungswesen mit einem genügend ins Rennen gegangen ist. Alle anderen haben ein sehr gut oder maximal ein gut gehabt in diesen Fächern. So, wer hat den Job bekommen? Die Frau Geich.
Oh.
Ja, jetzt wirst du dich wahrscheinlich genauso fragen wie alle Hörer, warum? Und genau das habe ich mich auch gefragt und bin ein paar Wochen später dann zu meinem direkten Vorgesetzten und habe gesagt, mein Lieber, warum in aller Gottes Namen habt ihr mich genommen? Ich war doch bitte die denkbar schlechteste Wahl. Und er hat gesagt, na, absolut nicht. Wir haben jemanden für den Schalter gesucht. Jemanden, der den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat, kommunizieren muss. Und du warst die Einzige, die sich im Bewerbungsgespräch mit uns ganz normal unterhalten hat können.
Okay.
Und das war so der Aha-Moment. Und dann, und das ist, glaube ich, noch ganz wichtig, und dann hat er noch gesagt, und den Rest, wortwörtlich, haben wir gewusst, bringen wir dir schon irgendwie bei.
Ah, ja.
Genau so hat er es gesagt.
Training on the job.
Ja, genau. Und im Endeffekt war es so, dass das für mich einfach so ein Aha-Moment war, weil ich gewusst habe, okay, wenn ich mit gelungener Kommunikation einen Job bekommen kann, für den ich nicht wirklich qualifiziert bin. Was passiert dann, wenn Menschen, die das, was sie eh schon gut machen, mit schöner und guter Kommunikation untermauern? Ich meine, für die gehen ja dann 1000 Türen auf.
Ja.
Und da hat es mich dann schon Richtung Kommunikation gezogen. Ich war auch nicht mehr lange in der Bank, weil ich gewusst habe, mein Weg führt mich sicher woanders hin.
Ja, das sind ja Dinge, die plant man ja nicht. Ne? Das ist ja nichts, was man als Kind werden will. Ne? Das kann vielleicht ein Traum sein, dass man im Fernsehen ist oder im Radio. Aber was das dann konkret heißt, das weiß man ja nicht. Ne?
Das weiß man nicht. Ja. Ne? Wobei, was waren denn deine Kindheitswünsche beruflich?
Meine Kindheitswünsche waren... Das ist eine gute Frage. Ich mag ja sehr gern Musik und mache sehr gern Musik und ich wollte eigentlich so in Teenagerjahren wollte ich Musiker werden. Ja, das hat dann aber aus welchem Grund auch immer halt nicht geklappt. Vielleicht hat das letzte Stück Talent dann auch gefehlt und ich habe es auch nicht mehr angestrebt. Aber was bei mir natürlich auch immer schon war das Thema Sprache. Also ich war immer derjenige, der die besten Deutschaufsätze geschrieben hat und sie halt immer sehr gut ausgekannt hat mit dem Thema Sprache und beim Vorlesen, das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ne? Und da habe ich schon schnell gewusst, das geht in Richtung Sprache wahrscheinlich. Was ich ja zeitlang werden wollte, fällt mir jetzt erst ein, obwohl es eigentlich wirklich ein großer Wunsch war, ich wollte lang Pilot werden.
Oh.
Ja. Als Kind oder als junger Teenager vielleicht. Ja. Und das fasziniert mich bis heute noch, diese Fliegerei. Und ich weiß, dass ich immer wahnsinnige Angst vorm Englisch gehabt habe, weil man geht so, die reden alle Englisch und ich kann überhaupt nicht Englisch und das werde ich nie lernen. Aber daran wäre es nicht gescheitert. Es wäre, glaube ich, eher daran gescheitert, dass ich überschaubare naturwissenschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten habe. Also bei mir liegen die Talente eindeutig auf einer anderen Seite.
Also auf Deutsch könnte ich mir dich als Pilot mit den Durchsagen hervorragend vorstellen.
Ja.
Angenehme, beruhigende Stimme. Manche werfen dann gleich die Flugangst über Bord.
Ja.
Das Wort Flugangst finde ich ja interessant. Ja. Weil vom Fliegen hat man nicht Angst, das müsste eigentlich
Absturzangst heißen. Ja.
Wenn genau, wir schon die Worte genau. da ein bisschen zu ja. zerteilen.
Ja, nein, so war das. Ja. Und es ist dann so gekommen, wie es ist und das passt.
Bei mir war es Schauspielerin, Rallye-Fahrerin oder Umweltaktivistin. Und ein bisschen was von allen dreien ist sogar in meinem Leben noch geblieben.
Okay. Umweltaktivistin?
Ja.
Das ist also als Berufswunsch, das finde ich irgendwie doch
ja,
cool.
Ja, das war bei mir auch dann in der Jugendzeit dann da, ja. Mhm. Aber ich habe gemerkt, okay, mein Handwerk ist mein Mundwerk, das hat sich schon früh abgezeichnet und somit ist der Weg in diese Richtung gegangen.
Du bist professionelle, erfahrene, geübte Rednerin.
Mhm.
Es ist ja bekannt, dass viele Menschen eine große Scheu, ja Angst haben, vor einer Gruppe zu sprechen oder in ein Mikrofon zu sprechen, auch wenn sie wissen, dass was nicht live übertragen wird. Wir erleben das ja sehr, sehr oft, wenn wir unseren Podcast aufnehmen. Da gibt es Menschen, die setzen sich hin und reden frisch von der Leber weg und haben überhaupt keine Angst. Und andere wiederum, die da merkt man, entweder sagen sie es selbst oder man merkt es vielleicht ein bisschen. Was kann man gegen diese Angst tun?
Genau, dieses letzte Wort, das du gesagt hast, tun. Tun, tun, tun. Mit jedem Mal, wo du eine Rede hältst, ein Interview gibst, wirst du einfach souveräner. Also es schön langsam schleicht sich dann immer mehr eine Routine ein und du bist nicht mehr so aufgeregt. Manchmal kann es allerdings sein bei Menschen, das habe ich auch im Coaching schon erlebt, dass es bei Leuten gar nie aufhört, dass das immer gleich bleibt, teilweise vielleicht sogar noch schlimmer wird mit der Angst.
Wirklich?
Ja, und da habe ich zwei Geschichten mitgebracht und zwar von einer Profi-Moderatorin, die Veranstaltungen moderiert hat und gekommen ist und gesagt hat, Silvia, ich möchte das so gern machen und gleichzeitig jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, zittere ich so mit den Knien und habe Angst, dass ich von der Bühne falle. Und dann was ich dann war, so mein Coaching Sherlock Holmes, mein Innerer war schon aktiviert, habe mir gedacht, jetzt gehen wir mal auf die Suche. Mal schauen, wo das herkommt. Das ist eine sehr intensive Reaktion. Das muss irgendwann Ursprung haben. Und wir sind dann bei ihr in der Volksschule gelandet. Sie hat immer ein bisschen Probleme gehabt, vorzulesen.
Aha.
Sie hat sich da schwer getan, sie hat mit ihrer Mama zu Hause geübt, aber in der Schule hat das halt nie so funktioniert und ihre Lehrerin hat halt leider immer wieder mal mit ihr geschimpft.
Mhm.
Und eines Tages war das so intensiv, da hat sie sich dann am Klo eingesperrt und ist stundenlang, wollte sie nicht mehr rauskommen. Und von dort weg hat sich das eingeprägt und wir sind draufgekommen, wenn du als Moderatorin auf der Bühne stehst, hast du ja deine Moderationskärtchen in der Hand. Und von denen liest du ja hin und wieder ab.
Ja.
Und das war dann im Endeffekt, hat sie sich wieder in die Volksschulzeit versetzt. Gefühlt.
Ah, okay.
Jedes Mal. Und das sind so innere Programme, die da ablaufen. Die kannst du gar nicht bewusst steuern. Die übernehmen da selber das Ruder und da ist man denen ausgeliefert. Und wir haben diese Blockade gelöst und sie hat dann gesagt, Silvia, meine Knie zittern immer noch ganz leicht, aber vor lauter Freude. Und sie sind stabil und es geht mir gut auf der Bühne. Und bei einer anderen Dame war es so, die war überhaupt keine Sprecherin oder Moderatorin, hat in einer großen Firma gearbeitet und ihr Chef hat gesagt, du moderierst bitte heuer unseren Tag der offenen Tür. Du kannst super reden, du hast eine tolle Stimme, bist eine tolle Frau mit einer sensationellen Ausstrahlung, du machst es. Und bei ihr war es dann so innerlich, sie war so zwiegespalten, weil sie gesagt hat, ich möchte es total gern machen, aber ich habe voll Angst davor. Ich mache mir fast ins Hemd. Und auf alle Fälle war es dann so, dass wir auch da wieder in der Schulzeit gelandet sind. Und es war eine einzige kleine Szene. Sie ist über den Schulhof spaziert, an ihrem Bruder vorbei und er ist dort mit zwei, drei Freunden gestanden. Und in ihrer Erinnerung haben die Freunde vom Bruder so blöd geschaut. Die haben sie so blöd angeschaut. Wahrscheinlich, ich meine, Jugendliche, wir wissen, sie schauen halt einfach einmal so in die Gegend, ohne sich dabei was zu denken. Und von dort weg hat sie das Problem gehabt, dass immer, wenn man sie in der Ganzkörperaufnahme sieht, war es aus vor lauter Nervosität.
Ja.
Bei ihren Seminaren ist sie immer am Tisch gesessen und hat mit zu den Leuten gesprochen. Sobald sie aufstehen musste und zur Tafel oder zum Whiteboard gegangen ist, war es vorbei. Und das wäre bei der Moderation auch gewesen. Und auch diese Blockade haben wir dann eben gelöst. Und von da an war sie dann so, dass sie gesagt hat, oh, jetzt will ich auch Moderatorin werden.
Okay. Ja, das mit der Angst ist schon so eine Sache, gell? Weil mir fällt da ein, ich bin ja auch nicht ganz ungeübt, was das Reden vor größeren Gruppen betrifft, durch meine Lehrtätigkeit an unterschiedlichen Unis, und das mache ich schon sehr, sehr lang, und da habe ich also überhaupt keine Angst. Also das sind 50 Leute und mehr. Aber dann merke ich oft, wie ich oft in kleinen so Gesprächen mit Kunden, wenn eine Runde ist, die ich vielleicht nicht kenne und die werden dann zu meiner Meinung gefragt, dann merke ich, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Also das würde aber nie jemand anderer bei mir merken. Ne? Mhm. Das merke ich nur selbst. Und das ist überhaupt so, die Angst, dass die eigene Angst und die eigene Nervosität entdeckt wird, die ist ja dann eigentlich auch recht groß. Da habe ich ein lustiges Erlebnis gehabt. Erst vor wenigen Tagen hat jemand, der durchaus in der Öffentlichkeit steht, im Rahmen zu einer kleinen Feier zugegeben, dass er das erste Mal, wie vor so einem großen Publikum gestanden ist, Angst gehabt hat und nervös war. Und das ist aber jemand, von dem du sicherlich nicht glaubst, dass der jemals in seinem Leben auch nur irgendwie nervös war. Also das Sicherheit auszustrahlen ist das eine, es schließt aber nicht aus, dass man selber nervös ist.
So ist es. Bei mir war es so, je nervöser ich innerlich war, desto ruhiger habe ich nach außen fürs Umfeld gestrahlt.
Ah ja.
Also das war bei mir so ein bisschen so eine paradoxe Entwicklung, die sich da gezeigt hat. Und eine Sache habe ich immer gemacht, die hat mir sehr geholfen, gerade am Anfang als junge Moderatorin damals noch, weil zu mir hat einmal jemand gesagt, ja, stell dir die Leute nackt vor. Ganz ehrlich, mich macht sowas noch mehr nervös.
Okay.
Das brauche ich in dem Moment dann nicht.
Ja.
Ich habe mir vorgestellt, alle, die da im Publikum sitzen, das sind Kinder.
Ah ja.
Das ist nicht der Landeshauptmann, das ist nicht die Frau Direktorin, das ist die Susanne, das ist der Markus, das ist der Stefan, das ist die Hilde.
Mhm.
Und das sind alles Kinder so im Kindergartenalter.
Ja.
Ohne Hierarchien, ohne Bewertungen, einfach ganz frei auf Augenhöhe.
Okay.
Und das macht dann was anderes mit dir selber.
Ja.
Weil der Druck weg ist.
Ja. Und ein bisschen hilft es vielleicht auch, wenn man einfach seine Artikulationswerkzeuge im Vorfeld ein bisschen trainiert und ein bisschen aufwärmt, oder? Du machst ja regelmäßig auch Aufwärmübungen vorm Podcast, also der berühmte Kulli im Mund. Ja?
Genau, soll man den noch einmal erklären?
Ja, bitte gerne, ja. Wenn du das gerne erklärst, ja.
Warte jetzt, ich check mir nur schnell einen Stift.
Ja.
Okay, wir haben uns einen Kuli gecheckt, der kommt dann quer in den Mund hinein, so weit nach hinten, wie es geht. Also so, dass es halt keine Schmerzen verursacht. Also Leute mit Kieferproblemen, bitte, bitte aufpassen. Und dann versucht man so deutlich wie möglich zu sprechen, sodass uns jemand anderer auch verstehen könnte. Und das macht man circa eine Minute lang. Und das wird dann sehr anstrengend.
Okay, also ich probiere das jetzt auch aus.
Ja, probier mal.
Also ich habe jetzt auch einen Kugelschreiber im Mund und versuche, so gut es geht, zu artikulieren. Und ja, das ist.
Das klingt hervorragend.
Klingt hervorragend.
Hast du geübt?
Bestimmt, ja. Ein bisschen. Aber die Auflockerung der Artikulationswerkzeuge, das ist schon ein Punkt. Ja. Also da kann man schon was machen.
Mhm.
Welche Übungen gibt es da eigentlich noch? Kennst du diesen Schlauch, diesen Lachs-Vox-Schlauch?
Genau, dieser Schlauch, den man dann so ins Wasser reinsetzt und einfach versucht, diese Blubberblasen regelmäßig sprudeln zu lassen.
Ja.
Durch eben das Hineinströmen der Luft in den Schlauch. Da passiert im Endeffekt nichts anderes, als dass unser Zwerchfell gestärkt wird, unsere Zwerchfellatmung.
Ja.
Weil je besser unser Zwerchfell gestärkt, desto gleichmäßiger ist unser Atemstrom und desto weniger unnötige Luft verlieren wir beim Sprechen.
Ah, okay. Okay. Ja.
Als Kinder haben wir das immer gemacht, ne? Strohröhrl in den Saft hinein und dann so gemacht. Und unsere Eltern haben immer gesagt, nein, das macht man nicht. Das ist eine super Zwerchfellübung. Ja. Bitte alle Eltern, wenn eure Kinder das machen, das ist ein super Stimmtraining.
Also hat es immer so lustig geklungen.
Ja, eben. Das ist super gefunden.
Ja. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter oben bleiben, also sprich im Mund- und Rachenraum, der berühmte Frosch, der dort manchmal sitzt, die Reaktion, die man instinktiv hat, ist, dass man sich räuspert.
Mhm.
Das ist aber gar nicht so gut.
Na, räuspern kannst du dir so vorstellen, Stefan. Wenn du dich räusperst, dann schlagen unsere Stimmbänder, die normalerweise so schön nebeneinander schwingen, ganz, ganz wild aufeinander ein. Also die verhauen sich gegenseitig quasi.
Okay, ja.
Und das macht sie natürlich dann noch schwächer, angreifbarer oder entzündeter. Das heißt, das wirst du wahrscheinlich schon gemerkt haben. Wenn du einmal mit Räuspern anfängst, machst du das weiterhin.
Genau. Wenn ein Frosch weg ist, ist der nächste schon vor. Ja, genau. Also das hört man auch immer wieder. Aber das machen Menschen natürlich, wie gesagt, weil sie das nicht wissen und weil sie halt glauben, dass es hilft. Vielleicht in einem professionellen Kontext macht man das ja dann nicht.
Ich habe es ja auch gemacht.
Ja,
ich habe dann nur mit der Zeit mich bewusst immer daran erinnert oder versucht, aufmerksam mit mir selber zu sein. Und immer, wenn ich mich räuspern wollte, versucht, stattdessen zu schlucken.
Ja, einfach nur schlucken.
Einfach schlucken. Entweder hast du ein Glas Wasser oder was anderes. Immer, ja. Wenn du das nicht zur Hand hast, brauchst du nur an die berühmte Zitrone denken. Dann rinnt da der Speichel im Mund schon zusammen. Ja. Mhm. Und den schluckst du dann.
Ja, Wasser haben wir natürlich auch bei uns stehen. Also trinken ist immer.
Ja, nehmen wir mal einen Schluck.
Nehmen wir mal einen Schluck. Sehr zum Wohl. Gibt es noch etwas, womit man die Stimme entlasten kann? Vor allem dann, wenn man merkt, dass sie schon ein bisschen brüchig ist, wenn man zum Beispiel lang spricht schon, wenn man einen Vortrag haltet oder gibt es da irgendwas, was man schnell einsetzen kann?
Also wenn die Stimme schon anfängt wegbrechen, ja, immer Schluck Wasser trinken, aber da ist dann ehrlich gesagt nimmer so leicht, das dann noch abzufangen. Es ist immer besser, die Prophylaxe anzuwenden.
Ja,
also wirklich gut aufwärmen, auf die Stimme gut achten und auch daran denken, dass es nicht die Sprechwerkzeuge, nicht nur der Mund, die Zunge, Kiefer und die Zähne sind, sondern auch der Hals, der Brustkorb, die Schultern. Also einfach auch die Schultern aufdehnen nach hinten vor dem Sprechen und eine aufrechte Haltung einnehmen. Weil wenn die Atmung abgeknickt ist, dann passiert es eben auch, dass wir zu wenig Luft haben. Und viele pressen dann auch die Stimme über den Kehlkopf drüber.
Ja.
Also ich bin jetzt keine professionelle Stimmtrainerin. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Ich kann nur das wiedergeben, was ich selber gelernt habe von anderen. Das ist das Allerschlimmste, wenn man die Stimme so über den Kehlkopf hinausdrückt. Drum, das Zwerchfell ist da der Schlüssel von dem Ganzen. Wenn du die Stimme schön im Bauch gebildet und eine gute Stütze hat, dann fließt es von selber raus und dann kostet es dich keine Anstrengung, das Sprechen.
Okay, also da sind wir auch beim Thema Atmung, richtige Atmung.
Richtige Atmung, genau.
Das ist schon ein ganz essentieller Punkt.
Und Wohlfühlstimmlage. Manche sprechen entweder zu hoch oder zu tief.
Ja.
Ich habe früher auch immer so tief gesprochen, weil ich immer wollte, weil mir einfach so tiefe Frauenstimmen immer so gut gefallen haben.
Ja,
aber es ist unfassbar anstrengend.
Ja. Ja.
Wie findest du deine Wohlfühlstimmlage? Da gibt es eine voll coole Geschichte.
Ja.
Die muss ich euch erzählen, die mag ich so gern. Und das ist auch eine Aufwärmgeschichte. Und zwar von der Christiane Stöckler. Falls sie das irgendwann einmal hört, liebe Grüße, liebe Christiane, eine ganz liebe Kollegin von mir.
Früher Antenne oder immer noch
Immer noch Antenne, Steiermark-Moderatorin, genau. Und sie hat irgendwann einmal gesagt, Folgendes machen. Entspannen, aufrechte Haltung einnehmen und dann einfach sagen, Schokolade. Und wirklich an die Schokolade denken. Schokolade. Du nimmst nämlich dabei automatisch, ohne nachzudenken, deine ganz natürliche Tonlage ein. Und in dieser Tonlage sprichst du dann weiter.
Kann man das mit Bier auch machen? ein großes Bier, bitte.
Großes Bier. Ja, geht sicher auch.
Wobei Schokolade natürlich rein phonetisch das schönere Wort ist.
Ich wollte gerade sagen, es ist einfach so melodisch und du hast eben auch dieses O und dieses A, das halt zum Aufwärmen so gut ist.
Ja,
dieses O, A, was einfach den Kiefer öffnet.
Ja.
Genau.
Jetzt ist ja wenn wir jetzt bei der Stimme noch einmal kurz bleiben auch. Was viele Menschen ja wahnsinnig irritiert, das ist die eigene Stimme.
Mhm.
Wenn sie die eigene Stimme in einer Aufnahme hören. Manche ticken da ja regelrecht aus, weil sie das nicht aushalten. Die finden die eigene Stimme furchtbar, das darf man nicht aufnehmen, das muss man rausschneiden. Keine Ahnung, was da ist. Jedenfalls ist das immer eine große Krise. Warum ist das so, dass man die eigene Stimme so ungewohnt wahrnimmt und kann man diesem Problem Herr werden?
Bevor ich darauf antworte, wie war das denn bei dir am Anfang?
Bei mir war es so, ich habe das natürlich auch gehabt. Mhm. Und ich habe aber durch meine musikalischen Aktivitäten schon in der Jugend immer meine Stimme aufgenommen. Das heißt, durch Singen, auch mit Reden. Wir haben oft so Hörspiele, so kleine gemacht, als Kinder auch mit Kassettenrekorder und so.
Wirklich?
Das heißt, ich war relativ früh gewöhnt, meine Stimme zu hören.
Mhm.
Und habe mir dann irgendwann keine Gedanken mehr drüber gemacht.
Das finde ich total gut, weil du sagst, du hast als Kind damit begonnen. Und als Kinder sind wir ja noch so total frei. Wie gesagt, da werten wir noch nicht. Da sagen wir noch nicht, ah, meine Stimme klingt so komisch, sondern das ist meine Stimme und fertig.
Genau.
Und dann gewöhnt man sich schon dran. Es ist nämlich wirklich eine Gewöhnungssache. Warum machen die Leute das dann so, dass sie solche Reaktionen rausschicken, wenn sie sich selber hören und sagen, oh Gott, das klingt so schräg, das gefällt mir gar nicht, weil es einfach eine andere Akustik ist. Wenn wir selber reden, hören wir uns über diese Resonanz in unserem Schädelknochen.
Ja, genau.
Genau. Mhm. Und wenn wir jetzt unsere Stimme von außen hören, über einen Lautsprecher, über eine Bluetooth-Box etc., hören wir unsere Stimme über die Ohren.
Mhm.
Und das ist der Unterschied.
Das ist der Unterschied.
Sie klingt immer gleich, nur wir empfinden sie beide Male anders.
Und vor allem, sie klingt für 8 Milliarden Leute gleich, nur für einen selbst.
Ja, das ist das
und
Beste.
Die 8 Milliarden haben wahrscheinlich recht, weil sie hören das einfach so, wie sie halt ist.
Wie sie ist.
Man muss dann im Endeffekt, muss man wahrscheinlich sagen, werd's einfach fertig damit, gell? Deal with it, oder wie man
genau. Also sie klingt einfach so, wie sie klingt und fertig. Es ist, wir haben halt einfach nur so einen schönen, inneren, verstärkten, noch ein bisschen bassige Note, wenn wir selber sprechen und uns selber
genau, und
über unsere eigenen Resonanzräume hören.
Ja. Und da kommt natürlich dazu, dass es gewisse Stimmen gibt, die man sehr gerne hört und man sich denkt, oh, meine ist nie so und die wird nie so werden, aber sie ist ja so, wie sie ist, letzten Endes die Stimme. Nicht? Und ich habe beim Aufnehmen des Podcasts eine Erfahrung gemacht, also das, den wir gemeinsam machen, die du und ich, Silvia. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Stimmen gehört und es ist jede Stimme schön.
So ist es.
Es hat, jede Stimme hat was Besonderes. Und es sind, Frauenstimmen sind oft in den Höhen sehr klar und so crispy und crystal clear und so.
Mhm.
Und Männer haben wieder unten so dieses, was man Low End nennt. Also die haben so die tieferen Frequenzen, die dann so gut schwingen. Und das macht jede Stimme einzigartig und unverwechselbar.
Mhm.
Und ich habe wirklich keine Stimme erlebt, die nicht schön ist, auf ihre ganz besondere Art und Weise.
Das stimmt. Und jede Stimme ist dein ganz persönliches Markenzeichen. Es kommt einfach nur darauf an, was du draus machst.
Ja.
Ja. Also ich muss immer an die Gerda Rogers denken.
Ja.
Die kennst du einfach. Ja, es ist ein Wiedererkennungswert.
Ja.
Und
ja,
die Gerda hat jetzt nicht unbedingt die geschmeidigste Stimme, aber sie hat eben dieses Kratzige, dieses ein bisschen höhere, klar, also halt auch höhere, diese Höhen in ihrer Stimme. Und ich finde das aber auch ein bisschen was Rauchiges. Also die hat irgendwie so von allem etwas, kommt mir vor.
Ja, genau. Und das ist ja bei den berühmten Stimmen oder bekannten Stimmen, da gibt's ja viele Beispiele. Nicht? Also wahrscheinlich der bekannteste ist ja der Arnold Schwarzenegger. Nicht?
Der ist, glaube ich, noch mehr auch wegen dem Dialekt bekannt, den er
genau
hat.
Schwarzenegger hat in vielen Interviews immer wieder erzählt, er hat lange Zeit Sprachcoaches gehabt, sogenannte Accent Removal Coaches. Und er war aber komplett beratungsresistent. Aber daraus ist seine USP, seine Marke entstanden. Nicht? Also die ganz extrem eng mit seiner Person als Schauspieler verbunden ist. Und er wäre nicht er, wenn er das nicht so in dieser Art und Weise hätte. Fällt dir eigentlich noch jemand ein, bei dem das ähnlich eng verbunden ist?
Da muss ich jetzt noch ganz kurz erzählen, weil du sagst, der hat so Accent Removal Coaches gehabt, also die eben seinen steirischen Dialekt aus dem Englischen quasi rausholen hätten sollen. Und ich habe das gelesen damals und habe mir gedacht, so, und jetzt schaue ich mir seinen neuesten Terminator auf Englisch an. Und bin dort mit einem Freund hin in das English Royal Cinema in Graz und spätestens, wie der Arnie dann gesagt hat, trust me, I'll be back, habe ich gedacht, ich kann nicht mehr, ich breche nieder. Aber es wäre der Film nicht der Film gewesen ohne seinen Dialekt.
Ja.
Ohne seinen Akzent im Englischen.
Ja. Also Dialekt ist ja...
Genau, das möchte ich gerne jetzt einmal klären. Was ist Akzent und was ist Dialekt? Weil das wirst du als Sprachwissenschaftler besser erklären können.
Naja, also Sprachwissenschaftler ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, weil ich habe Germanistik studiert und Französisch, also von daher natürlich ein bisschen ein...
Ja, aber du hast dich mit der Wissenschaft der Sprachen beschäftigt.
Durchaus, ja. Also Dialekt ist natürlich etwas, eine regional begrenzte sprachliche Varietät.
Mhm. Schön
so,
gesagt.
Ja. Die Akzente sind natürlich etwas, was dann sozusagen oben drauf kommt, wenn man eine andere Sprache dann auch spricht. Dann merkt man diese regionale Varietät, die merkt man dann halt einfach. Nicht? Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Beim Arnold Schwarzenegger merkt man das viel mehr. Aber das hat seinem Erfolg keinen Abbruch getan. Aber Dialekt ist ja so ein Thema, das ein bisschen... manchmal ein bisschen schief angesehen wird, weil man immer glaubt, ja, das ist, oder manchmal glaubt, das ist jetzt nicht schön und das ist irgendwie halt ein bisschen, ja, so wie es nicht sein soll. Wenn wir beide jetzt im Dialekt reden würden, wie würden das dann klingen? Sag einmal.
Ja, da würde ich dir erzählen, dass ich ich habe einen großen Stich am Ellbogen.
So wild? Ja. Das ist, wenn ich endlich diesen Podcast-Schalter ausschalten könnt, dann könnt ihr jetzt wirklich so weiterreden, wie ich normal rede, weil so würde ich, glaube ich, jetzt normal reden.
Das stimmt, so kenne ich dich, ja.
So kennst du mich, ja.
Genau.
Und das ist natürlich österreichisches Deutsch, das ist klar. Aber wenn man professionell agiert und haben will, dass Leute einem zuhören und das auch verstehen, muss man natürlich irgendwie sich der Hochsprache bedienen, oder,
genau.
Silvia?
Also so, wie ich vorher gesprochen habe, bin ich tatsächlich damals als 14-Jährige nach Graz gekommen. In die höhere Lehranstalt.
Ja.
Und sie haben mich schon ein bisschen verstanden, aber sie haben mich auch sehr ausgelacht.
Okay.
Und dann habe ich eben auch dieses herausgefiltert, diesen Dialekt ein bisschen herausgefiltert, so dass es einfach grazverträglich ist, beziehungsweise wenn mir andere auch zuhören.
Ja.
Aber ich mag das so mit dem Dialekt, weil es einfach so eine Identität einer Region ist. Und wenn ich bei mir zu Hause in Voitsberg bin und Menschen um mich so herum so sprechen höre, dann gibt mir das so ein Gefühl von Geborgenheit, weil ich weiß, ich bin daheim.
Ja, ja, das hat natürlich ganz viel mit, wie du sagst, mit Identität, mit Heimat, mit Verbundenheit zu Menschen und einem gewissen Landstrich zu tun. Das ist keine Frage.
Und was ich auch dazu sagen muss, es gibt, also ich weiß nicht, inwiefern man so Umfragen auch da Glauben schenken darf, aber die sexiesten drei Dialekte in Österreich sind Tirolerisch,
ja.
Kärntnerisch und Tatata, steirisch.
Steirisch.
Und wo wir schon bei den Dialekten sind, das wollte ich ganz vorher noch sagen, weil du mich gefragt hast, ob mir da außer Arnold Schwarzenegger sonst noch jemand einfällt, der durch seine Spreche, wie man so schön sagt, seine eigene Marke gebildet hat und es so sympathisch rüberkommt. Da ist mir eingefallen der Rudi Carrell.
Ah ja.
Ich finde das holländisch. Das finde ich immer so charmant.
An den Rudi Carrell hätte ich nicht gedacht, ja.
Okay.
Stimmt, ja.
Hast du jemanden?
Mich haben so Stimmen begeistert, die aus der Kindheit zum Beispiel diese Stimme vom Pumuckl.
Ah ja, nein? Die ist super, ja.
Also die ist natürlich bekannt, aber niemand weiß, wer der Hans Klarin war, ne? Der dahinter steckt. Oder eine Stimme, die natürlich mega Weltklasse ist, ist die Stimme vom Alf.
Oh ja, die ist super.
Also Alf, glaube ich, war im deutschsprachigen Raum deswegen so, oder auch mit deswegen so erfolgreich, weil die Stimme so cool war. Und wesentlich cooler als im englischsprachigen Original. Aber niemand weiß, wer der Tommy Pieper ist, der dem Alf die Stimme geliehen hat. Und du hast ja auf deiner Homepage die Chris Lohner erwähnt, ne, die für dich so eine Begeisterung.
Ich war immer mit meinem Opa, bin ich viel Zug gefahren, weil er hat bei den ÖBB gearbeitet und hat einen lebenslangen Freifahrtschein gehabt. Und solange ich noch ein Kind war und gratis fahren konnte, sind wir einfach in den Zug eingestiegen, irgendwo hingefahren, irgendwo ausgestiegen und haben geschaut, was es gibt, was es dort Interessantes zu erkunden gibt. Und an den Bahnsteigen habe ich damals immer schon die Stimme von der Chris Lohner gehört.
Ja.
Diese warme, weiche, einladende Stimme von ihr, und das hat mich immer schon fasziniert. Und ich wäre so gern die nächste ÖBB-Stimme geworden, aber dann kam KI.
Dann kam KI.
Ja, und auch viele Ansagen jetzt von der Kreslona sind nicht mehr von ihr selbst eingesprochen. Das hat sie selber auch einmal gesagt in einem Fernsehinterview. Das ist schon ein paar Jahre her. Sie musste so ein paar sogenannte Nonsens-Sätze, so wie der Faden bindet sich ums Bügeleisen und die Katze schnurrt am Lavendelfeld.
Ja.
So in der Art. Und aus diesen Sätzen hat man dann diese einzelnen Silben so rausnehmen können, dass man damit künftig alle nur erdenklichen Bahnansagen quasi daraus generieren kann.
Ja klar, sie kann ja nicht jede Konstellation vorher aufnehmen, das ist ja unmöglich. Ne?
Früher hat sie es gemacht.
Ja.
Jetzt eben nicht mehr.
Aber jetzt wissen wir natürlich, da sind wir beim riesigen Thema natürlich, künstliche Intelligenz, du hast das angesprochen. Heutzutage gibt es ja mit Unternehmen wie 11 Labs Möglichkeiten, Stimmen einfach zu klonen. Wir beide, Silvia, wir sitzen uns jetzt gegenüber.
Wir machen Beweisfotos,
die stellen wir dann auch
in die sozialen Medien.
Genau.
Wobei, heutzutage weiß man auch nicht, ob die KI generiert sind. Ihr könnt es uns einfach glauben oder nicht.
Ja. Genau. Also wir sitzen uns jetzt gegenüber und ich weiß, das wäre jetzt nicht unbedingt notwendig. Man könnte das auch mit Zoom und so weiter machen, aber das ist gar nicht das Thema. Wir müssten nichts davon machen. Wir könnten einfach unsere beiden Stimmen mit KI trainieren und dann einen Podcast quasi generieren.
Das glaubst du nicht, dass die Menschen das, wenn sie es schon nicht bewusst merken, aber unbewusst spüren?
Ja, ich glaube,
das glaube ich schon. Ob da Seele dahinter ist oder eine maschinengenerierte Sprache.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, vor allem, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, einen längeren Zeitraum zuhört, einen Podcast zuhört, so wie jetzt das wirklich ein Gespräch ist, dann merkt man es, glaube ich, schon. Ich glaube auch, dass das nicht das Einsatzgebiet ist.
Mhm.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das Einsatzgebiet liegt ganz woanders.
Das stimmt.
Ja.
Und Dialekte, glaube ich, da ist die KI noch nicht ganz so dran.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, wie das weitergeht mit der steirischen KI.
Die steirische KI.
Apropos, das wolltest du, glaube ich, vorher schon ansprechen. Dieses Hochdeutsch.
Ja.
Dialekt, Hochdeutsch. Weil ich habe als Sprecherin auch versucht, Hochdeutsch zu klingen, um natürlich mehr Werbespot-Aufträge, vielleicht sogar mal eine Synchronrolle oder so zu ergattern. Mhm. Oh, das ist echt nicht einfach als Österreicherin, weil du dieses Timbre so schwer rauskriegst.
Da kriegt es schon schwer raus. Ja.
Auch beim Christoph Waltz, der ein unfassbar sensationeller Schauspieler ist.
Ja.
Ein unfassbar guter Sprecher. Selbst bei ihm hörst du es, wenn er sich in diesen ganzen Hollywood-Filmen selbst auf Deutsch synchronisiert, hörst du immer noch, dass er Österreicher ist.
Ja, bringt schwer raus.
Mhm.
Ist so, ist vielleicht auch gut so, weil es, ja, wie gesagt, das unterstreicht ja den Charakter und
mich stört's
und die Rolle
oder
was auch immer. Ne? Eines muss, weil du es jetzt noch einmal erwähnt hast, da muss ich jetzt natürlich kurz noch darauf zurückkommen, auch in meiner Rolle als Germanist.
Ja.
Hochdeutsch reden wir ja alle, hier zumindest in Österreich und in Bayern, abgesehen von den Alemannen, also den Vorarlbergern, weil das ist einfach ein sprachwissenschaftlicher Begriff. Also Deutsch wird eingeteilt in Hochdeutsch, Mitteldeutsch und Niederdeutsch. Niederdeutsch, das ist sozusagen in Norddeutschland und dann Mitteldeutschland, Mitteldeutsch, das ist die Region Hessen, Frankfurt und so weiter. Und Hochdeutsch, das ist alles Bayern und südlich, abgesehen von Vorarlberg.
Wirklich?
Ja. Das, was ich, Hochdeutsch.
Das finde ich immer sehr interessant.
Das, was wir damit meinen, das ist Hochsprache.
Hochsprache,
ja,
okay.
Also, aber das ist jetzt ein bisschen eine I-Tüpfel-Reiterei, bin schon wieder fertig mit dem germanistischen Exkurs, aber das wollte ich noch kurz anbringen, weil das oft verwechselt wird, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Thema, gell?
Verstehst mich nicht, ich rede Hochdeutsch.
Ja.
Super, ja, da haben wir wieder was gelernt. Voll interessant, das wusste ich auch noch nicht.
Mhm. Wie gesagt, wir waren jetzt noch bei dem KI-Thema.
Ja.
Bist du jetzt in deiner aktuellen Rolle als Sprecherin, bist du davon, Klammer auf, schon, Klammer zu, betroffen?
Ich merke, dass Aufträge ein bisschen weniger werden. Ich kann es jetzt halt schwer sagen, weil ich werde meistens von den Tonstudios kontaktiert und beauftragt, die das wiederum von ihren Kunden weiterleiten, wenn sich die für meine Stimme entschieden haben. Ich weiß es nur am deutschen Markt zum Beispiel, dass das da momentan schon sehr einschneidend ist mit der KI.
Ja.
Ich habe vor einigen Monaten mit dem Helge Sido telefoniert, der ist Profisprecher, Schauspieler und Kommunikationstrainer.
Ja.
Und er hat gesagt, er hat Kollegen, die tatsächlich wirklich zu 100% nur vom Sprechen bisher gelebt haben.
Ja.
Und denen brechen teilweise bis zu 60% ihres Umsatzes weg durch die KI.
Ja.
Das ist natürlich schon sehr, sehr heftig. Und es gibt mittlerweile auch schon Petitionen, wo die Synchronsprecher dafür plädieren, dass es da einfach ein Reglement geben muss, dass die KI nicht einfach ungefragt und kostenfrei von ihren Stimmen lernen und sich weiterentwickeln darf.
Ja, das ist ja das Arge. Ne? Mhm. Also man wird ja da nicht gefragt. Ne?
Genau.
Also das ist ja in der Musik das Gleiche. Ne? Also da gibt es jetzt diese Musik-KIs, Suno und Udio und wie die alle heißen, ne? Die trainiert sind natürlich mit der Musik, die im Internet verfügbar ist. Und das ist halt alles.
Das ist wirklich alles, ja.
Aber keiner ist gefragt worden, ne?
Ja. Es ist momentan wie so ein Dschungel, ja, der noch so undurchsichtig ist. Viele kennen sich noch nicht aus damit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt als Sprecherin schon auch damit beschäftigt, aber ich blicke selber noch nicht ganz durch. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass es zum Beispiel Vereinigungen gibt wie den österreichischen Sprecherverband,
ah, ja,
der das alles durchschaut, durchliest, ausarbeitet, zusammenfasst, so dass du als Sprecher weißt, aha, das ist die Situation, das kann ich tun, auf das ist zu achten.
Mhm.
Also da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil das ist so ein Riesenfeld mit der KI. Und ja, ich bin neugierig, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, dass das halt jetzt einmal so ein Mega-Hype ist und dann sehr wohl sich das irgendwo wieder einpendelt.
Ja. Dass
schon viele sagen, okay, aus kostentechnischen Gründen mache ich meinen Werbespot mit einer KI-Stimme. Mhm. Ist so. Aber welche, die wirklich dann auf Qualität und auf Handwerk Wert legen, die werden dann sagen, na, ich mag einen echten Sprecher, ich mag echte Gefühle, ich mag ein echtes Gesicht hinter der Stimme haben.
Das wird wahrscheinlich auch bei einem Geschäftsfeld von dir der Fall sein, das du auch betreibst, nämlich Trauerrednerin.
Mhm.
Wie geht das eigentlich genau? Wie bereitet man sich auf eine Trauerrede vor? Wie funktioniert das?
Also es ist natürlich so, dass ich zuerst einmal mit den Hinterbliebenen mich treffe oder wenn sie halt weiter weg wohnen, ein Telefonat führe. Und einfach einmal, ja, genau, frage, wie war das Leben des Verstorbenen, was wünschen sie sich? Wir gestalten dann auch gemeinsam diese Zeremonie, dass es wirklich ganz, ganz persönlich für den Menschen eine würdigende und wertschätzende Verabschiedung ist und auch für die Trauernden eine Zeremonie, die ihnen hilft, dass sie vielleicht nachher mit einem bisschen leichteren Herzen heimgehen, als sie hingekommen sind.
Diese Begegnungen sind wahrscheinlich sehr, sehr emotional, kann ich mir vorstellen. Und deine Kunst besteht dann darin, aus diesen wahrscheinlich sehr emotionalen Erinnerungen, Gefühlen, etwas sprachlich zu bauen, das dem oder der Verstorbenen gerecht wird und wo sich auch jeder in seiner Rolle auch wiederfindet.
So ist es. Und du wirst es vielleicht nicht glauben, aber es wird bei diesen Gesprächen sehr viel gelacht.
Es wundert mich nicht.
Ja.
Eigentlich wundert es mich nicht.
Und ich finde das so schön, weil das Lachen und auch das Weinen, beide sind so wie Bruder und Schwester, die uns in so einer Situation, in so einer traurigen Situation so links und rechts an der Hand nehmen und da durchbegleiten. Mhm. Ich war ja auch viele, viele Jahre als Lach-Yoga-Trainerin unterwegs und das Lachen hat auch eine unfassbare Kraft, Blockaden, Ängste, Traurigkeit und andere intensive Gefühle zu lösen und wieder ins Fließen zu bringen.
Ja.
Und deswegen beides. Also ich habe bei jedem Gespräch bisher Lachen und Weinen mit dabei gehabt. Und das ist jetzt ganz was Persönliches, was ich jetzt erzähle. Das habe ich bisher wirklich nur ganz wenigen Menschen erzählt. Wenn ich die Trauerrede schreibe, das ist wirklich sensationell. Ich habe es irgendwann dann gemerkt, aha, so ist das. Wenn ich die richtigen Worte erwischt habe, dann äußert sich das so, dass ich selber, wenn ich sie durchlese, weinen muss.
Oh.
Ja.
Mhm.
Also das ist wie so eine Bestätigung. Ich bin ja sehr nah an den Gefühlen der Menschen dran. Also auch sehr, versuche da sehr empathisch, sehr einfühlsam und mitfühlend zu sein. Und wenn ich die Rede schreibe und mir das dann durchlese und merke, oh Gott, da kommen mir jetzt die Tränen, dann weiß ich, ja, das sind genau die richtigen Worte.
Ein sicheres Indiz.
Ja, genau.
Dass du deinen Job richtig machst und gut machst und ein sicheres Indiz, dass du mit dem, was du machst, auch wirklich am richtigen Platz bist.
Dankeschön.
Das war jetzt eigentlich ein schöner Abschluss. der traurige Moment der Trauerrede hat sich doch mit dem Lach-Yoga noch ein bisschen ins Positive gewendet. Ich sag vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, den wir jetzt wieder im beruflichen Kontext miteinander produzieren werden. Vielen Dank fürs Kommen bei dir, Moderatorin, Sprecherin und Auftrittscoach Silvia Geich.
Vielen Dank, lieber Stefan. Es war so fein mit dir. Du bist das großartige Podcast-Interviewer.